Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und ich sag dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir schauen uns heute in den News an, was die letzte Woche so gestartet ist, was mit der ISS weiter passieren soll, warum SpaceX seine Starlink-Satelliten in die falsche Richtung schickt, große Neuigkeiten vom James Webb Space Telescope, wer in Deutschland jetzt die Raumfahrtpolitik koordinieren soll, was bei SpaceX in Boca Chica so geht, und natürlich, was die nächste Woche so an Starts für uns bereithält. Ein Highlight kann ich hier schon mal ankündigen, und zwar mein Live-Talk mit dem Europaparlament-Abgeordneten Niklas Nienaß zum Thema Weltraumgesetz und wie Staaten, aber auch Privatfirmen wie SpaceX aktuell im Weltraum Tatsachen schaffen. Wenn dir mein News-Format gefällt, lass dem Video gerne ein Like da, und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonnier gerne meinen Kanal, denn Senkrechtstarter ist ja dein YouTube-Kanal für die Zukunft der Raumfahrt. Bevor wir zu den Raketenstarts und News der Woche kommen, eine News in eigener Sache. New Space, Wettbewerb, Innovation und neue Ideen für die Raumfahrt. Ja, alles auch Themen hier auf Senkrechtstarter. Das gepaart mit dem Hauptmotto des Kanals, Begeisterung im deutschen Sprachraum für die Raumfahrt entfachen. Jetzt stellt euch mal vor, die Deutsche Raumfahrtagentur MDLR hat mich gefragt, ob ich als Juror an dem InnoSpace Masters teilnehmen möchte. Da bin ich dann erstmal vom Starttisch gefallen. Ja, mit mehreren Millionen an Preisgeldern, die durch diesen Wettbewerb ausgeschüttet werden, sind die InnoSpace Masters der Wettbewerb der Raumfahrtinnovation in Europa. Und wenn ich schon diesen prestigeträchtigen Wettbewerb aktiv mitgestalten darf, dann mache ich natürlich auch kräftig Werbung. Neben der DLR Challenge, in der ich als Juror sitzen werde, veranstalten die ESA Business Incubation Center in Deutschland und die Industriepartner OHB, Airbus und Mercedes-Benz eigene Challenges. Neben Forschungsinstituten, Startups und Firmen richtet sich der Wettbewerb explizit auch an Teams und Einzelpersonen, die ihre Ideen in die Tat umsetzen möchten oder aus ihren Ideen einen Business Case entwickeln wollen. Das Motto dieses Jahr: nachhaltige und effiziente Innovationen für Weltraum und Erde. Also wenn ihr Raumfahrt mitgestalten wollt und eine Idee für die Raumfahrt von morgen habt oder wie sich Raumfahrttechnik besonders gut für die Lösung von Problemen auf der Erde nutzen lässt, ja, dann schaut unbedingt in den InnoSpace Masters Link unter dem Video. Einzelne Ideen werden mit bis zu 400.000 Euro unterstützt. Ich freue mich riesig darauf, von den neuesten, verrücktesten und vielversprechendsten Ideen zu erfahren. Ich spoilere hier schon mal, dass wir uns unabhängig von eurer Teilnahme für die Senkrechtstarter Community etwas Besonderes überlegt haben. Also freut euch drauf. Aber kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. In den News letzte Woche hatte ich angekündigt, dass uns in der ersten Januarwoche keine Starts erwarten. Das war so nicht richtig. Tatsächlich war der erste Orbitalraketenstart in 22 am 6. Januar ein Starlink-Start von SpaceX, den ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ja, den Start, den habe ich mit über 1000 Raumfahrtbegeisterten zusammen live auf Senkrechtstarter geschaut. Und während ich mich beim Kommentieren hauptsächlich darauf konzentriert habe, was ich euch zur eingesetzten Technik erzählen kann, sind mir einige interessante Details entgangen. Ich bin witzigerweise zu Beginn des Starts auch davon ausgegangen, dass der Start gen Norden erfolgen wird, wie auch beispielsweise der Starlink-Start in die gleiche Umlaufbahn am 13.11. letzten Jahres. Ja, jetzt ist es aber so, dass im Winter das Wetter im Nordatlantik sehr rau ist. Das gefährdet die Bergung der Booster, die ja mit den Drone-Ships aus über 600 Kilometern Entfernung wieder über mehrere Tage in den Hafen gebracht werden müssen. Naheliegende Lösung: in die Richtung starten, in der gerade Sommer ist, also nach Süden. Hä, aber dann fliege ich doch nach unten. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass bei Orbitalbahnen nur die Neigung zum Äquator in den Grad angegeben wird, nicht aber ob nördlich oder südlich gestartet wird. Warum? Naja, weil man zwar auf der einen Seite einer Kugel nach unten fliegt, aber auf der anderen Seite eben nach oben kommt. So ist es für eine Orbitalbahn, die richtig getimt ist, dann egal, ob man nach Norden oder Süden startet, wenn die Neigung, die Inklination richtig gewählt ist. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der mir beim Livestream entgangen ist. Die Falcon 9 ist gar nicht in die richtige Inklination gestartet, sondern etwas flacher, also mehr in Richtung Äquator. Das liegt daran, dass die Zielbahn mit 53,22 Grad in südlicher Richtung vom Kennedy Space Center in Florida nicht direkt erreicht werden kann, da man sonst in der kritischen Startphase über Karibikinseln geflogen wäre. Das wird vermieden, da sonst die Gefahr besteht, dass man bei einem Fehlstart Trümmer auf bewohntes Gebiet niederregnen lassen könnte. Hat man tatsächlich früher mal gemacht, bis 1960 Trümmerteile einer von Florida aus fehlgestarteten Rakete auf Kuba eine Kuh getötet haben. In einer sehr spannenden Phase des Kalten Krieges kann man sich gut vorstellen, dass das für einigen diplomatischen Zündstoff gesorgt hat. Um die zweite Stufe dann aber in die richtige Umlaufbahn zu drücken, muss dann einiges an Treibstoff aufgewendet werden. Wohl auch der Grund, warum bei diesem Start nur 49 Starlink-Satelliten an Bord waren. Während der Start im November in die gleiche Orbitalschale mit 53 Satelliten 4 Satelliten mehr befördern konnte. Der Kerbal Space Program Profi spricht auch vom Delta-V-Verbrauch. Ja, vielen, vielen Dank an Uwe Hensch, der mich in den Kommentaren auf die Besonderheit bei diesem Start aufmerksam gemacht hat. Eine Nachricht, die ISS betreffend, fand ich letzte Woche besonders interessant. Der Betrieb der ISS soll noch bis 2030 weiter erfolgen. Die Biden-Regierung hat sich entgegen der Vorgängerregierung unter Donald Trump für einen weiteren Betrieb ausgesprochen. Das mag für eine sehr auf die ISS fokussierte Raumfahrt, wie sie die letzten 20 Jahre praktiziert wurde, eine gute Nachricht sein. Aber seien wir mal ehrlich, die angesagte Musik wird in Zukunft nicht auf der ISS spielen. Bemerkenswert fand ich daher diese Woche einen Artikel auf spektrum.de. Der hat nämlich das Problem der europäischen astronautischen Raumfahrt meiner Meinung nach auf den Punkt gebracht. Das verlinke ich euch unter dem Video. Kernaussage des Artikels: Die ESA hat mit dem bisherigen Narrativ, warum wir Geld in die Raumfahrt investieren sollten und wie wir das tun sollten, ein Argumentationsproblem. Das wird noch unterstrichen durch die Aussage von Alexander Gerst, der in dem Artikel zitiert wird mit: Wir können nicht weitermachen wie bisher, das wird eine Sackgasse. Und während die Hauptstimmung und Presse in Deutschland meiner Meinung nach sich überschlägt, wie doof Elon Musk mit SpaceX, aber auch Jeff Bezos mit Blue Origin sind, fordert Gerst in dem Artikel, Europas Unternehmen müssen ein bisschen mehr so werden wie SpaceX oder Blue Origin. Gefolgt von einer ziemlich deprimierenden Zusammenfassung, dass er nicht weiß, ob das noch rechtzeitig möglich ist und wenn wir das nicht schaffen, dass die Europäer sonst aus der astronautischen Raumfahrt raus sind. Wie gesagt, ich empfehle den Artikel sehr, ist unter dem Video verlinkt, guckt mal rein. Und nein, die bezahlen mich nicht, aber Spektrum der Wissenschaft kann ich als hervorragendes Wissensmagazin sehr empfehlen. Auf der chinesischen Raumstation wurde unterdessen das Umsetzen eines Moduls geprobt. Als Test nur mit einem angedockten Frachter, der mit einem der ferngesteuerten Roboterarme von dem Zentralport zu einem seitlichen Andockpunkt bewegt wurde und ja wieder zurück. Aber dieses Manöver wird in den kommenden Monaten mit den beiden noch zu startenden Forschungsmodulen durchgeführt und bei Erfolg zur Fertigstellung der chinesischen Raumstation noch in diesem Jahr führen. Der gerade mit Nauka gestartete europäische Roboterarm hingegen macht leider weiter Probleme und konnte bisher nicht erfolgreich aktiviert werden, wie Anatoly Zak auf Twitter berichtete. Eine gute Twitter-Story zum ERA und seiner Geschichte verlinke ich euch unter dem Video. Ganz interessant, dass schon vor Jahren in Raumfahrtforen von Insider-Informationen zu lesen war, die beschrieben haben, dass so gut wie alle Mitarbeiter bei der ESA und den Hauptauftragnehmern, die am ERA gearbeitet haben, entweder im Ruhestand sind oder nicht mehr für die ESA oder die beteiligten Firmen arbeiten. Schon 2018 war auf NASA Spaceflight zu lesen, falls und wenn ERA schließlich zur ISS gebracht wird, gibt es keine Unterstützung durch einen Auftragnehmer für die Checkout- und Betriebsphase von ERA. Zusammenfassend war damals zu lesen, mit anderen Worten, wenn Russland ERA im Orbit betreiben will, ist es auf sich allein gestellt. Ja, und genau das ist jetzt eingetreten. Es ist nachträglich natürlich immer einfach, die Meinung herauszusuchen, die etwas richtig vorausgesehen haben. Aber trotzdem liest sich das jetzt rückblickend, ja, wie ein Problem mit Ansage. Aber zu etwas Lustigerem. Auf dem offiziellen Roskosmos Twitter-Account wurde für einen Post zur Asteroiden-Mining ein Screenshot aus dem Film Iron Sky verwendet. Ja, ihr wisst schon, das ist der kultige Trash-Film, in dem auf der Rückseite des Mondes Nazis eine Mondbasis haben und dann nach 60 Jahren wieder auf die Erde kommen. Der Tweet wurde leider mittlerweile entfernt. Und auch wenn vielleicht der eine oder die andere ja vor Fremdscham jetzt die Röte ins Gesicht bekommt, hätte ich es fast witziger gefunden, wenn das beabsichtigt gewesen wäre und ja, als ein gezielter Meme, um das Thema Asteroiden-Mining oder Ressourcenabbau im Weltraum zu thematisieren. Aber dafür können wir das Thema ja hier auf Senkrechtstarter thematisieren. Daher nochmal hier die Erinnerung an meinen Livestream mit dem Europaparlament-Abgeordneten Niklas Ninas am Dienstag, den 11.01. um 20 Uhr hier auf Senkrechtstarter. Was meinst du? Darf man außerhalb der Erde einfach so Ressourcen abbauen? Und ist es dann eine gute Sache, weil wir die Erde dann in ein großes Naturreservat verwandeln können? Oder transportieren wir das krebsartige Abwirtschaften des Menschen nur von einem Ort, ja, dann in den Weltraum? Schreibt mir doch gern unter dem Video. Die neue Bundesregierung hat sich zur Raumfahrt bekannt. Anna Christmann von den Grünen wurde zur neuen Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. Ziemlich genau vor einem Jahr durfte ich ja mit ihrem Vorgänger Thomas Jarzembeck ein Interview zum Microlauncher-Wettbewerb führen. Ich hoffe sehr, dass auch Anna Christmann sich Zeit für die Senkrechtstarter-Community nimmt. Wir gratulieren und wünschen viel Freude mit der Zukunft der Raumfahrt. Bevor wir zu James Webb kommen und uns die SpaceX-News ansehen, kommt hier die obligatorische Eigenwerbung. Wenn du als Raumfahrt-Fan so positiv in die Zukunft blickst, wie ich das tue, und du mit Senkrechtstarter auf die Reise Richtung Zukunft der Raumfahrt gehen möchtest, ja, dann schau unbedingt mal in unseren Shop rein. Da gibt's nämlich dein Outfit für die Zukunft der Raumfahrt. Hashtag Team Space. Wir haben ein neues Weltraumteleskop. Es ist tatsächlich vollbracht. James Webb ist vollständig ausgeklappt. Die mit Abstand komplexeste Entfaltungsprozedur, die wir in der Geschichte der Raumfahrt bisher gesehen haben, ist vollbracht. Nach den 5 tennisplatzgroßen Sonnenschutzsegeln und dem Sekundärspiegel sind nun auch die beiden Seitenflügel mit jeweils 3 Spiegelelementen erfolgreich ausgeklappt worden. Was eine Erleichterung. Das teuerste Teleskop in der Geschichte der Menschheit ist auf dem Weg und die komplexe Entfaltung hat funktioniert. Natürlich müssen jetzt noch die Sensoren und auch die feine Regelung der Einzelspiegel und vermutlich 1 Million Einzelbauteile funktionieren, damit uns hoffentlich sehr, sehr bald die ersten Bilder erreichen. Aber das Gröbste scheint überstanden. Grundsätzlich befindet sich nun ein Teleskopaufbau im Weltraum. Die 1-Million-Kilometer-Marke bereits überschritten, geht es nun weiter zum Lagrange-Punkt L2. Dort muss James Webb mit seinen Steuerdüsen einen Orbit um L2 herstellen und wird dann mehrere Monate seine Instrumente herunterkühlen und seine Spiegel kalibrieren. Ich weiß gar nicht, was für ein Bild uns als erstes erwartet, aber es wird definitiv in die Geschichte eingehen. Kommen wir zu den SpaceX-News. Eine Nachricht, die ich sehr interessant fand, war der Tweet von Elon Musk, dass das Raptor 2 jetzt routinemäßig bei 300 bar Brennkammerdruck arbeitet. Das ist ein extrem beachtlicher Wert und den zuverlässig als Betriebsdruck zu erreichen, bedeutet einen großen Meilenstein für die Triebwerksentwicklung von SpaceX. Zum Vergleich, die höchsten Brennkammerdrücke von Triebwerken, die etwas in den Orbit befördert haben, das sind aktuell die sowjetischen Triebwerke im Dunstkreis des RD-180 mit etwas über 260 bar. Spätestens wenn Starship dann erfolgreich in den Orbit fliegt, darf das Raptor von SpaceX sich dann definitiv als die Spitze der Raketentriebwerkstechnologie bezeichnen. Ja, wenn es denn dann fliegt. Noch gibt es ja noch keine Fluggenehmigung der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA. Das scheint SpaceX nicht davon abzuhalten, weiter an den gigantischen Produktionsanlagen für seine Starship-Massenproduktion zu arbeiten. Die sogenannte Mega Bay nimmt immer mehr Form an. Zwar nicht signifikant höher, dafür aber deutlich breiter als die bisherige High Bay. Ja, da sollen in Zukunft Starship und Super Heavy Booster in großen Stückzahlen gebaut werden. Elon Musk hat vor etwa einem Jahr auf Twitter geschrieben, dass für sein Ziel einer selbsterhaltenden Kolonie auf dem Mars etwa 1000 Starships benötigt werden. Zur Erinnerung, letztes Jahr sind insgesamt auf der Welt etwa 130 Orbitalraketen gestartet. Auch wenn das völlig verrückt mit den 1000 Starships klingt. Ja, da bin ich vorsichtiger geworden, wenn Elon Musk etwas twittert. Zu oft wurden Tweets von Elon Musk, die ich als Quatsch eingestuft hätte, nachträglich dann umgesetzt. Was nicht heißt, dass es nicht auch Elon Musk-Tweets gibt, die sich nachträglich als Bullshit herausgestellt haben. Dann konnten wir eine Veränderung am neuesten Starship-Prototypen feststellen. Offenbar wurde der Methan-Hochtank von seiner Position zwischen dem Methantank und dem Sauerstofftank in die Spitze des Starships verlegt. Vermutlich ist die Erhöhung der Anzahl an Vakuumraptoren die Ursache. Ja, durch die zusätzlichen Triebwerke dürfte der Gewichtsschwerpunkt für den Bellyflop zu weit unten liegen. Zur Erinnerung, das ist das Manöver, bei dem das Starship horizontal fällt, um möglichst wenig Geschwindigkeit durch den freien Fall aufzubauen. Jetzt fragt man sich schon, ob dann die bisherigen Flugversuche von SN8 bis SN15 nicht für die Katz waren. Aber vielleicht sind die Computermodelle durch die Flugversuche so gut, dass SpaceX glaubt, die Änderung auch ohne Tests im Griff zu haben. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Der erste Start, den ich auf dem Zettel habe, das wäre am 12.01. der Start von Launcher One von Virgin Orbit. Ja, das ist ein Air Launcher, also der Start einer Rakete, die von einem Flugzeug aus gestartet wird. Und für diesen Start, da habe ich mir mit Kai Höfner, den CEO von Gaia Aerospace, eingeladen. Gaia entwickelt mit der Valkyrie einen wiederverwendbaren Air Launcher und kann uns so viel zu der Technik und den Schwierigkeiten, aber auch den Vorteilen von Air Launchern erzählen. Der Start ist um 23 Uhr MEZ. Am 13. Januar um 16.25 Uhr startet eine weitere Falcon 9 von SpaceX, und zwar die dritte Transporter-Mission. Ja, diesen Start, den kann ich euch sehr ans Herz legen. Zur Erläuterung, bei den Transporter-Missionen wird eine Falcon 9 bis oben hin mit Satelliten von den unterschiedlichsten Kunden vollgestopft. Letztes Jahr hatten wir die ersten beiden Transporter-Missionen von SpaceX. Eine davon ist der aktuelle Rekordhalter für die meisten ausgesetzten Satelliten durch einen Start. Ja, warum habe ich eben nicht einfach größte Zahl Einzelnutzlasten gesagt? Ja, der Rekord gebührt vermutlich einer der dümmsten Ideen in der Geschichte der Raumfahrt. Project Westford. 1963 wurden 480 Millionen etwa 1,8 cm lange dünne Kupfernadeln in den Orbit geschossen, um als ein gigantischer Funkreflektor für Radiosignale zu dienen. Die Mehrheit der Nadeln ist mittlerweile nicht mehr im Orbit, aber einige Klumpen sind auch heute noch nachweisbar. Da hatte man das Thema Weltraumschrott offensichtlich noch nicht so ganz auf dem Schirm. Bevor es in die Verabschiedung geht, am Montag geht es auf Senkrechtstarter um die Studentengruppe High End an der Universität Stuttgart und ihre Hybridrakete. Die haben mich tatsächlich Raketentreibstoff mischen lassen. Ich möchte mich wieder bei all meinen Unterstützern bedanken, besonders natürlich bei den YouTube-Kanalmitgliedern und meinen Patreons. Als Dankeschön bekommt ihr ja meine Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Weiter geht hier wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, die wie immer die News mit zusammengetragen haben. Wenn ihr Lust habt, euch mit anderen Raumfahrtbegeisterten auszutauschen, der Senkrechtstarter Discord hat über 1300 Mitglieder und etabliert sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt für das deutsche Hashtag Team Space. Link zum Discord ist unter dem Video. Und hier jetzt das obligatorische, wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Episode von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ich hoffe, die News heute haben dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.